Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Mir gegenüber sitzt der gute Stefan.
Hallo.
Und das war's. Ja. Stefan und ich haben das erste Mal das Vergnügen, in trauter Zweisamkeit zu reden.
Ja, ein furioses Duo sind wir heute.
Ja, und weil das so furios ist, haben wir gedacht, wir machen den Halloween-Podcast mal im August. Denn wir müssen mal tatsächlich über ein paar Horrorfilme sprechen. Also ausschlaggebend ist natürlich der heutige Kinostart von Weapons. Aber Stefan hat mich vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass nächste Woche ein, wie ich persönlich finde, noch viel, viel fantastischerer Horrorfilm startet.
Spoiler.
Und letzte Woche ist ja auch schon ein Horrorfilm gestartet. Über das wollen wir jetzt alles so ein bisschen sprechen. Natürlich immer noch mit dem Fokus auf Weapons. Bevor wir damit anfangen, hier nochmal kurz der Hinweis für euch. Diese Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, ist irgendwie irre, dass ich die großen, oder das sind ja keine großen Horrorfilme, aber dass sich so diese kleinen, feinen Horrorfilme jetzt ausgerechnet so den Sommer ausgesucht haben, um ins Kino zu kommen. Ne?
Ich glaube, es sind die wichtigen Horrorfilme dieses Jahr. Also wahrscheinlich die besten, beziehungsweise wir hatten ja 28 Years Later, der jetzt vor einem Monat ungefähr gestartet ist, glaube ich. Der kann da auch noch mit in diese Kategorie reingezählt werden. Aber im Endeffekt ist es eine Schande, dass die halt alle innerhalb von einer Woche, ich glaube, am Anfang waren sogar Weapons und Bring Her Back hatten den gleichen Starttermin, da wurde der eine um eine Woche verschoben. Okay. Aber die kannibalisieren sich halt absolut gegenseitig.
Cool, also ich meine, kannibalisieren sich.
Ja, das passt natürlich gut zum Genre. Für die Zahlen ist es halt mega schlecht.
Ja, und deswegen wollen wir jetzt mal so ein bisschen eine Lanze brechen, dass hier nächste Woche entweder ein Triple Feature macht oder diese Woche schon mal das Double Feature und dann nächste Woche nochmal ins Kino rennt. Wir fangen ganz kurz mit Together an, weil ich weiß, Stefan, du hast ihn auch noch nicht gesehen, richtig?
Den habe ich auch noch nicht gesehen.
Genau, und Together ist, wie gesagt, Ende Juli gestartet. Das ist der Film mit Alison Brie und Dave Franco, die ja auch im wahren Leben verheiratet sind. Und die spielen hier halt so ein Pärchen. Sie bekommt irgendwie einen Job als Lehrerin in so einem kleinen Kuhdorf und er muss seine Musikkarriere aufgeben dafür. So, deswegen ist da auch so ein bisschen Trouble in Paradise.
Hast
und
du
so
gerade den Kuhdorf-Musik-Witz gemacht?
Oh, nee. Natürlich, klar, absolut. Und die trinken dann, die verlaufen sich dann irgendwann bei so einem Sturm und landen in so einer komischen Höhle und trinken in dieser komischen Höhle komisches Wasser. Und dann fühlen sie sich auf einmal auf nicht natürliche Art und Weise voneinander angezogen. Und ich will mal nur so viel sagen, es ist wirklich teilweise sehr, sehr schöner Body-Horror.
Ja, klingt toll.
Also das macht wirklich sehr viel Spaß. Du hast natürlich zwischen den beiden auch eine sehr, sehr gute Chemie. Ich meine, die sind im wahren Leben Mann und Frau. Und hier sind sie im Film zwar nicht verheiratet, aber halt auch schon so ein sehr, sehr langjähriges Pärchen. Das funktioniert halt auch so auf dieser Beziehungsdrama-Ebene sehr, sehr gut. Der Film ist so ein bisschen hochgeschwappt wegen der Plagiatsvorwürfe.
Ja.
Weil es gab ja einen Regisseur, ich glaube, er hat einen Film rausgebracht, der nennt sich Better Half. Und angeblich hat er das Drehbuch für diesen Film, den er dann selber gemacht hat, wohl auch an Alison Brie und Dave Franco geschickt und die haben das wohl aber irgendwie abgelehnt und jetzt haben sie ja halt diesen Film gemacht und es soll da wohl einige Überschneidungen geben, inklusive auch der Tatsache, dass der Spice Girls Song To Become One eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Da bin ich tatsächlich auch gar nicht mehr auf dem neuesten Stand, was das jetzt nun gebracht hat oder nicht. Ich glaube, viel wird auch gar nicht mehr groß darüber geredet, weil dieser Better Half-Film war jetzt nichts, was irgendwo irgendwem aufgefallen ist. Und Together ist natürlich allein wegen der Star-Power, sage ich mal jetzt, dann doch der deutlich größere Film geworden.
Ich glaube, das können im Endeffekt auch die Gerichte entscheiden. Wir können uns erstmal an diesem Film erfreuen. Ich habe dazu ein paar News geschrieben und die Trailer geschaut und es sah wahnsinnig ekelhaft aus alles.
Also es ist auch sehr schön, ich muss auch sagen, so ich habe so das Gefühl, seit The Substance sind so die Filmemacher in Hollywood, die so auch so ein bisschen mehr in die Horrorrichtung gehen, haben wieder Blut geleckt, was so auch so Body-Horror angeht. Und auch bei Together hast sehr viele schöne, so praktische Effekte. Und es tut manchmal einfach so richtig beim Zugucken weh. Und ich denke so, aber es sind sehr, sehr coole Sachen einfach so mit dabei. Ich glaube, gerade so jeder, der da draußen wirklich so ein kleines Herz für Body-Horror hat, sollte sich Together auf jeden Fall mal gönnen.
Ja, für Horrorfans auf jeden Fall schöne Zeiten. Man traut sich wieder irgendwie was, ne?
Das ja, so allgemein Gefühl. So, ne? Das ist und auch nicht mehr unbedingt so, dass wir so irgendwelchen Franchise-Kram haben, ja. So, keine Ahnung, Paranormal Activity Nummer 300 oder gut, Conjuring 4 kommt dieses Jahr ja auch noch und so. Das sind aber hier jetzt so dann dieses Jahr finde ich so ein bisschen die Ausnahmen so, ne? Weil wir haben halt wirklich mehr solche coolen Sachen, wie die Dinge, über die wir jetzt sprechen. Und wie gesagt, Together, haken wir mal ab, hat auch 4 Sterne bei Filmstarts gegeben. Das ist eine Wertung, der schließe ich mich auch bedingungslos an. Fand ich wirklich sehr, sehr stark. Und bevor wir jetzt mit unserem Hauptfilm weitermachen, muss ich mich noch mal kurz unterbrechen, damit ich euch noch eine wichtige Werbeinformation erzählen darf. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, haben wir noch einen kleinen Hinweis, den sich gerade Film- und Serienfans nicht entgehen lassen sollten. Der VPN-Anbieter NordVPN hat derzeit nämlich wieder ein attraktives Angebot im Petto, bei dem ihr euch einen großen Rabatt und 4 Bonusmonate sichern könnt. Damit wird das sichere Surfen im Netz besonders günstig. Stellt NordVPN doch eine verschlüsselte Verbindung zum Internet her, dank der ihr eure digitale Privatsphäre schützen könnt. Sogar bei der Nutzung von Hotspots und öffentlichen WLAN-Netzwerken macht NordVPN euren Datenverkehr für Dritte unkenntlich. Außerdem können lästige Pop-ups und Werbeeinblendungen sowie Viren und andere Schadsoftwares blockiert werden. Und das Beste, wenn ihr auf Reisen seid, könnt ihr den Dienst im Ausland nutzen, um euch ganz einfach mit einem Server aus eurem Heimatland zu verbinden. Dadurch könnt ihr etwa bei den Streaming-Diensten eures Vertrauens weiterhin auf die von zu Hause gewohnten Inhalte zugreifen. Auf diese Weise lässt sich eure Film-Watchlist auch unterwegs problemlos abarbeiten oder eure Lieblingsserie weiterbingen. Und das Ganze mit nur einem Klick. Den Link zum Deal findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt kommen wir erstmal zum Hauptfilm dieses Podcasts, nämlich Weapons. Der neue Film von Zach Greger, der ja 2022 mit Barbarian so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Wie stehst du zu Barbarian, Stefan?
Damals war ich extrem traurig, dass er halt nicht ins Kino gekommen ist, sondern direkt bei Disney Plus gelandet. Eine absolute Verschwendung nach meinem Empfinden. Ich liebe die ersten 2 Drittel von dem Film. Ich finde die wahnsinnig gut, auch weil ich selber sehr viel und oft auf Reisen bin und dann auch in Airbnbs halt unterwegs bin. Und wir alle, also jeder, der das gemacht hat und auch schon ein bisschen intensiver, wird in solche Situationen gekommen sein, wo er sich denkt, scheiße, ich bin jetzt irgendwie hier in dieser Wohnung gefangen jetzt für eine Nacht, auch wenn es absolut grottig ist. Also ich hatte mal, kann man jetzt hier mal erzählen.
Ja, komm, erzähl, hau auf. Vielleicht, warte ganz kurz für alle, die Barbarian gar nichts anzufangen wissen. Also es geht um eine junge Frau, die, ich glaube, irgendwo in so einem kleinen Vorort von Detroit, wo eigentlich schon alle Häuser so total abgerannt sind, da hat sie einen Airbnb gebucht. Und es ist auch ein kleines, feines Haus, ordentlich hergerichtet. Sie kommt dahin, nachts bei strömendem Regen und stellt fest, die Tür ist abgeschlossen. Und klopft sie und auf einmal steht Pennywise vor der Tür. Also nicht Pennywise, aber ist es Bill Skarsgård? Ich verwechsel die ganzen Skarsgård-Brüder mal. Auf jeden Fall ist ein junger Mann in dem Haus, der sagt so, hä, aber ich habe das doch für diese Nacht gebucht. Und sie kommen dann überein, dass sie jetzt trotz allem beide in diesem Haus übernachten wollen. Dann passieren natürlich gruselige Dinge, aber das ist nur das Intro, weil dann gibt's ja nochmal einen Cut, dann taucht Justin Long auf einmal irgendwie auf. Also der Film hat sehr viele, auch am Anfang gerade so ein bisschen, wenn Justin Long noch mit dazu kommt, so ein paar humorvolle Noten, bis sich dann offenbart, was es mit diesem Airbnb des Grauens zu tun hat. Das wäre wahrscheinlich so, wenn der auf, das wäre früher, wäre das so der Untertitel gewesen, oder? Barbarian. Airbnb des Grauens. So, und jetzt darf Stefan seine Airbnb des Grauens Story erzählen.
Ja, also die schlimmsten Sachen, die ich erlebt hatte, waren einmal in Warschau. Da hat die gesamte Wohnung nach alten Rohren gerochen. Das ist an sich schon mal sehr unangenehm gewesen. Und dann kam raus, dass die Person, die das halt vermietet hat, sich auch gar nicht um Wäsche oder ähnliche Sachen gekümmert hat. Und dann haben wir halt in benutzter Wäsche quasi, hätten wir schlafen sollen, haben die dann abgezogen und in dreckigen Decken geschlafen, was halt auch nicht geiler ist. Und das andere war in Irland, da waren wir in einem Raum und da war ein Teil von der Wand mit einem Vorhang verhängt. Mhm. Und am Anfang habe ich mir halt nichts dabei gedacht. Und dann am zweiten Abend habe ich den halt weggezogen, weil ich wissen wollte, ob dahinter irgendwie eine Tür ist oder irgendwas. Und hinter diesem Vorhang war alles komplett verschimmelt. Das heißt, die haben absichtlich diesen Vorhang davor gehalten.
Ich finde es aber geil, dass du einen ganzen Tag lang gewartet hast, bevor du hinter diesen Vorhang geschaut hast.
Wir sind halt abends angekommen und da geht man ins Bett und am nächsten Tag ist man unterwegs und denkt sich da halt nichts bei. Und wenn man dann nach Hause kommt, nee. Da ist man halt dann auch gefangen einfach in solchen Szenarien und denkt sich, ja, ich bin in einer fremden Stadt, ich kann nicht weg.
Ich habe auch so eine creepy Story, ist kein Airbnb, das ist noch, es war glaube ich damals unsere Abi-Abschlussfahrt, wo wir auch nach England irgendwie gefahren sind, waren wir in Hastings und so waren dann aufgeteilt immer so zwei Leute, auch so bei Gastfamilien oder so. Und ein Schulkamerad und ich waren bei so einer sehr, sehr schrägen älteren Dame, die Hardcore-Elvis-Fan gewesen ist. Die ganze Wohnung hing voll mit irgendwie Elvis-Bildern und sowas. Was ich nur creepy fand, das Zimmer, das sie denn für uns quasi zur Verfügung hatte, hatte außen dran einen Riegel zum Zusperren.
Ah.
Aber so richtig so wie du das, was du normalerweise drin hast, so um zusätzlich die Tür, so wie ich die ganze Zeit dachte, boah, scheiße, sperrt die uns hier nachts ein und verkauft uns oder wie oder was?
Hast du gelauscht nachts?
Ey, ich war richtig, ich habe auch gesagt, okay, wir lassen die Tür irgendwie auf und ich steck da sowas dazwischen, damit ich mitbekomme, ob hier irgendwie was passiert. Das fand ich echt schon sehr, sehr creepy. Also ja, und wenn ihr solche ähnlichen oder vielleicht noch krassere Stories habt, schickt sie uns an leinwandliebe@filmstadt.de. Dann lesen wir sie beim nächsten Mal auch vor, weil das, ich glaube, da kann man viel erleben und ich glaube, Zach Gregor hat das auch, wie ich finde, damals wirklich gut gemacht. Ich gebe dir schon recht, so Barbarian, die zweite oder so das Finale war schon sehr drüber.
Das hat einen komplett anderen Ton und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass nachher die Auflösung des Mysteriums nicht mit dem eigentlichen Mysterium mithalten kann. Hm. Einfach, weil sich das so fremd angefühlt hat.
Ist ja häufig so irgendwie Du baust irgendwie was auf, da werden wir vermutlich vielleicht auch bei Weapons so ein bisschen spoilerfrei natürlich so munkeln, inwieweit. Ja, vielleicht müssen wir auch einen Spoilerteil noch irgendwie so hinten mit dranhängen, aber das ist natürlich so die hohe Kunst, ne? So ein Mysterium gekonnt aufbauen und es dann am Ende so auflösen, dass du auch sagst, ist okay so. Oder hat mich mit. Ich fand's bei Barbarian, hat es mir trotzdem irgendwie noch Spaß gemacht, weil der Film ja an sich schon sehr mit deinen Erwartungen irgendwie auch gespielt hat, ne? Weil du hast dieses Intro mit der jungen Frau, da denkst du schon die ganze Zeit, boah, der Typ, Mädel, steig in dein Auto und fahr wieder weg, so, ne? Der frisst dich doch hier gleich auf, so nach dem Motto. Dann hast du diesen Cut, dann kommt so dieses fast schon komödiantische irgendwie mit rein und dann geht's nochmal in eine andere Richtung. Das hat mich damals auch so ein bisschen an so die Empty Man erinnert, einfach von daher, dass die Empty Man, David Pryor, hat er so einen Film gemacht, der auch super lange in irgendeinem Giftschrank lag, weil keiner ihn wirklich rausbringen wollte. Den hatte er ja, glaube ich, noch unter Fox produziert. Dann hatte Disney ja Fox aufgekauft, dann hatten die den ewig irgendwie auch im Schrank, haben nichts damit gemacht und dann auch nur per Streaming rausgehauen. Und da sind ja auch die ersten 20 Minuten eigentlich ein komplett in sich eigenständiger kleiner Kurzfilm.
Der auch richtig gut ist.
Der auch fantastisch. Ich mag The Empty Man sowieso total gerne. Und dann kommt der eigentliche Film. Aber sie haben den zum Beispiel, finde ich, damals absolut falsch vermarktet.
Klar.
Weil wenn du dir die Trailer anschaust, siehst du die ganze Zeit nur irgendwelche Teenager, die in leere Flaschen auf einer Brücke pfeifen und davon erzählen, so wenn du das irgendwie machst und dann The Empty Man rufst, dann kommt er so. Das war halt so Slenderman und yeah. Bloody Mary mäßig, aber das ist dieser Film halt überhaupt nicht. Also an dieser Stelle von mir vielleicht auch nochmal kurz die Lanze gebrochen für The Empty Man, falls ihr ihn irgendwo noch gucken könnt, guckt ihn.
Ja, das, ich glaube, dieses Genre-Mischmasch-Ding, das ist auch so sein großes, damit hat er Spaß.
Mhm.
Also es fängt ja wirklich an als MeToo-Horror.
Mhm.
Airbnb, junge Frau, creepy Mann, die Gefahr liegt aber eigentlich ganz woanders. Dann halt Komödie mit reingemischt und zum Schluss Hardcore-B-Movie. Also
ja,
wirklich, es kann man spannend finden und ich finde, die Teile funktionieren für sich genommen auch alle richtig gut. Im Zusammenspiel weiß ich nicht, ob ich damit warm werde.
So, das bringt uns jetzt zu Weapons. Und Weapons kommt mit einer spannenden Prämisse daher, zumal sie auch so die ersten Teaser hatten damals auch noch nicht so viel verraten. Aber ich hatte schon das Gefühl, so nach dem ersten Teaser, ich weiß grob, in welche Richtung es geht. Und der Film hat mich dahingehend dann auch nicht mehr überrascht, weil die Idee, die ich in meinem Kopf hatte, war letztendlich in Abwandlung auch das, was denn am Ende irgendwie so passiert. So, es geht eigentlich darum, um es jetzt mal spoilerfrei zu halten. Es gibt eine junge Lehrerin, gespielt von Julia Garner, die jetzt ja auch gerade noch als Silver Surfer in Fantastic Four zu sehen ist, die viele vielleicht auch aus Ozark, dieser Netflix-Serie, kennen könnten. Und sie kommt eines Tages in ihren Klassenraum und bis auf einen kleinen Jungen sind alle Schüler aus ihrer Klasse verschwunden. Und das wird natürlich, dann wird natürlich groß ermittelt und Kameraaufnahmen von zahlreichen hier Überwachungskameras zeigen, dass diese Kinder alle um 2.17 Uhr nachts von alleine aufgestanden und ins Freie gerannt sind und sind dann einfach verschwunden. Und natürlich kochen die Gemüter über. Wir haben Benedict Wong, der spielt den Direktor, der ihr dann auch so ein bisschen sagt, na du, nimm dich mal ein bisschen zurück, weil sie steht natürlich im Fokus, weil es sind halt nur Kinder aus ihrer Klasse. Und dann haben wir noch Josh Brolin als einen sehr besorgten Vater, der dann versucht auch irgendwie so auf eigene Initiative zu ermitteln, weil er das Gefühl hat, die Polizei tut nichts für ihn. Dann haben wir noch Alden Ehrenreich als Polizist, Freund von Julia Garners Lehrerin. Sorry, ich habe mir die Namen alle nicht aufgeschrieben. Und das ist quasi so im Groben die Geschichte einer Kleinstadt, die irgendwie damit klarkommen muss, dass dieses Ereignis passiert ist und ja, irgendwie nach Antworten suchen.
Ja. Ja, groben ist das die Handlung.
Genau, das ist die Handlung. Das, was ich tatsächlich spannend fand und das ist jetzt, glaube ich, noch kein Spoiler, ist die Tatsache, dass es ja der ganze Film aus der Sicht von unterschiedlichen Figuren erzählt wird.
Nee, das ist kein Spoiler.
Also wir fangen an mit Julia Garners Lehrerin und glaube ich, oder? Ja,
das ist die erste, ja.
Und dann springen wir halt von Figur zu Figur, deswegen wiederholen sich auch bestimmte Sequenzen, nur dass wir die dann halt aus einer anderen Perspektive sehen und so baut Zach Gregor das hier so langsam nach und nach auf, bis wir dann zum großen Finale kommen.
Ja. Ich finde auch, dass der Film wahnsinnig, also erstmal das Werbegame im Vorfeld war ziemlich großartig, die Trailer fand ich alle ganz fantastisch, die haben noch nicht zu viel vorweggenommen. Dann gab es dieses creepy 15-Minuten-Video, was irgendwie veröffentlicht worden ist, wo man halt im Dunkeln zwei Gestalten sitzen sieht und ein Kind kommt an und füttert die dann zwischendurch irgendwie mal. Mhm. Das war so eine große Werbekampagne, die halt irgendwo gefahren ist. Aber das war tatsächlich auch sehr schnell. Es waren wirklich, du guckst 15 Minuten auf zwei stillsitzende Figuren und zwischendurch kommt mal jemand und füttert die halt.
Hey, Marvel hat's hingekriegt, dass wir uns 5 Stunden lang leere Stühle angeschaut haben. Also,
das war der absolute, ich hatte Dienst an dem Tag und das war der absolute Horror, weil du guckst dann zwischendurch immer noch mal rein und ist immer noch nichts passiert. Immer noch irgendwo ein Stuhl und denkst, ach, jetzt, ich habe jetzt auch Feierabend, ciao.
Also, ich find's aber auch irgendwie geil, dass Marvel das so durchgezogen hat. Das ist aber wirklich so 5 Stunden und am Ende siehst du dann kurz Robert Downey Jr. auf seinem Stuhl hocken und sagen, ja, tschüss.
Wenn du keinen Bock hattest, so lange zu warten, konntest du doch immer die zusammengefasste Version.
Ja. Weil es lustig ist, ich habe das versucht auf Instagram bei mir so ein bisschen mitzuverfolgen, bis zu einem Punkt kam, wo ich eigentlich keinen Bock mehr hatte und dann stellte sich am nächsten Tag heraus, es wären noch zwei Namen irgendwie gekommen, da wäre es durch gewesen. Ich so, ja, okay, komm. Ja, gut. Egal, aber 15 Minuten sich Leute im Dunkeln angucken, ist da auf jeden Fall noch ein bisschen ergiebiger.
Es war auch tatsächlich sehr atmosphärisch, also dementsprechend gut. Mhm. Und ich finde auch, der gesamte Start in den Film ist wahnsinnig gut gelungen. Also mich stört es überhaupt nicht, dass da die Geschichte aus mehreren Perspektiven erzählt wird und sich teilweise so ein bisschen doppelt, weil es ja auch um die Trauerbewältigung einer ganzen Stadt irgendwo geht. Also wie gehen verschiedene Figuren, die mit diesem Verschwinden in Verbindung stehen, wie gehen die damit um? Und wohin entlädt sich dieser Zorn? Und das ist tatsächlich eigentlich ein richtig geiler Ansatz gewesen.
Ja, muss ich auch sagen. Vor allen Dingen, gerade weil du ja auch so unterschiedliche Positionen dann einnimmst. Ne? Du hast die Lehrerin, bei der du dich ja auch immer so ein bisschen fragst, okay, weiß sie wirklich nichts darüber? Weiß sie vielleicht doch was darüber? Ist sie Täterin? Ist sie mitschuldig? Oder ist sie jetzt halt wirklich nur das arme Opfer, die durch den blödesten Zufall der Horrorgeschichte jetzt halt irgendwie ins Visier gerät? Dann, und gleichzeitig, finde ich, kannst du ja auch jede Figur super nachvollziehen. Ne? Also Josh Brolin als den Vater, der ja dann auch wirklich so richtig aggressiv wird. So, ne? Also ich meine, ich bin selbst nicht Vater, aber ich glaube, man kann sich das schon gut vorstellen, dass wenn das dein eigenes Kind wäre, du würdest ja ausrasten.
Ja.
Und wie das irgendwie so umgesetzt wird, fand ich sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, weil es ja im ersten Augenblick jetzt Weapons gar nicht unbedingt so krass jetzt in diesen Horrorbereich erstmal wandert, ne?
Findest du überhaupt, dass der groß in den Horrorbereich wandert? Ich finde, der hat so ein paar Jumpscares und der hat ein paar wirklich unheimliche und unangenehme Sequenzen. Mhm. Aber ich finde, dass Zach Gregor, übrigens ein toller Name, den kann man immer ganz toll aussprechen, dass der immer wieder genug Wohlfühlmomente schafft durch Humor und ähnliche Dinge, dass sich das immer so auflöst. Also meine Spannung war immer wieder weg. Es gab dann wieder Momente, wo ich dann kurz angespannt war, aber ich habe durchschnaufen können.
Naja, so Horror würde ich schon sagen, einfach weil es natürlich so bestimmte Elemente in der Story gibt, die ja auch dann so diesen Horror-Vibe einfach so mit sich tragen. Aber vordergründig ist es eigentlich wirklich erstmal so eine Art Mystery-Drama. Ja. So, ne? Es wird ja halt wirklich erst so im letzten Drittel, sage ich mal jetzt so, dass du mehr und mehr zu fassen bekommst, was da irgendwie passiert, so was da tatsächlich los ist, warum der Film dann auch Weapons heißt und es doch die ganze Zeit irgendwie um verschwundene Kinder geht und sowas alles. Aber ich fand's, und so zwischendurch gibt's ja dann auch so Sachen, ich sag nur Benedict Wong, der wild durch die Straßen rennt hart, und so, da sind schon dann teilweise echt auch so krasse Gewaltspitzen und so sehr eklige Momente so mit drin, so, aber so vordergründig ist es halt nicht mal wirklich unbedingt halt Horror, das stimmt schon, ne? Es ist halt wirklich mehr, was du schon meintest, so wie geht so eine kleine Gemeinde damit um, und wir springen jetzt halt von unterschiedlichsten Figuren hin und her und betrachten so, wie die alle zusammenhängen. Und das fand ich halt auch super spannend, so dass du im ersten Augenblick auch so dich immer wieder fragst, okay, wie wird er das alles am Ende des Tages zu einem runden Ding machen? Und das dann halt auch, weiß ich nicht, da taucht ja zwischendurch auch nochmal so ein Junkie auf, der ja auch nochmal plötzlich wichtig für die Story ist und
ja,
so.
Ja, eine richtig gute Episode.
Ja, wo du dann aber auch denkst, so, warum gucke ich mir den gerade an? Ich will doch jetzt eigentlich endlich mal wissen, was ist mit den Kindern los? Ist sie, die Lehrerin, wirklich schuld an all dem oder nicht? Ich finde, der Film hält dich gut hin, bis du dann einfach gar nicht mehr anders kannst und sagst, komm, zeig mir jetzt, was Sache ist.
Ja, mich hat es ein bisschen fuchsig gemacht, dass wir zu Figuren nicht richtig zurückspringen. Also, dass die Geschichten nicht konsequent zu Ende erzählt werden, was ja auch logisch ist bei so einem Episodenfilm. Aber natürlich haben mich da einige Episoden deutlich stärker interessiert als andere. Ja. Und dadurch schwankt der ganze Film auch immer mal wieder so. Also zum Beispiel die Episode über den Polizisten ist sehr wichtig eigentlich für den Film, aber es ist relativ langweilig. Da war ich das erste Mal, dass ich so ein bisschen raus war irgendwo.
Ja, verstehe ich, ja. Obwohl ich sagen muss, schön, dass Alden Ehrenreich jetzt offensichtlich auch mal wieder so ein bisschen.
Ja, der macht das auch gut. Also
ja, wirklich, ich finde, ich mochte auch, das muss ich jetzt vorsichtig formulieren, ich mochte seine Performance in Solo Star Wars Story, wie er es geschafft hat, trotzdem irgendwie so ein bisschen auch wie Harrison Ford zu wirken. Ich sag nicht, dass ich den Film an sich mag, das ist eine andere Geschichte. Aber so ihn da jetzt nochmal so zu sehen, fand ich gut. Aber da bin ich bei dir. So manche Sachen, das ist natürlich so bei so einem Episodenfilm, wo sich so nach und nach ja irgendwie die Verbindungen erst zusammenstellen, immer so ein bisschen schwierig. Und ich finde, seine Figur hätte so theoretisch auch so ein bisschen mehr über die Lehrerin noch mit aufgreifen können. Oder der hätte viel mehr vielleicht so in allen anderen Episoden mit auftauchen können, um dann vielleicht auch, keine Ahnung, so, ne, wir sind hier am
Ende. Obwohl der schon eigentlich schon eine sehr lustige Episode hat.
Ja, auch natürlich,
sehr,
ne?
Sehr, auch tragisch irgendwo, aber der hat einen richtigen Scheißtag. Das kann man einfach
sagen. Richtiger Montag, richtig kacke. Ja, nee, das stimmt schon. Aber ja, ich finde es auch bei dem Film gerade echt super schwierig, so spoilerfrei zu bleiben. So,
ja,
ne?
Das ist
halt,
es auch.
Also es ist auch halt wirklich, es ist schwierig, jetzt einfach noch mehr eigentlich über diesen Film zu sagen, ohne dass wir nicht in so ein Spoiler-Territorium fallen. Aber vielleicht so, weil wir es jetzt schon bei Barbarian so kurz angerissen haben. Es gibt ja dann quasi die Auflösung.
Ja.
So das große Finale. Bei dem, ich muss es zugeben, hab einfach nur noch laut gelacht.
Ja.
Also ich fand's, also das ist so diese Absurdität, die da dann so den letzten, ich weiß nicht was ist, zehn Minuten oder ja, so plötzlich über dich rüberschwappt, ist so irgendwie so gaga.
Ja.
Also ich hab's trotzdem auch irgendwie genossen, aber da sind wir halt auch wieder so ein bisschen bei diesem Punkt, so richtig zu 100% zufriedengestellt hat mich die Auflösung, die damit dann einhergeht, irgendwie auch nicht, gerade weil es ja so dieses Weapons-Thema gibt. Und da gibt es dann zum Beispiel irgendwann, ich glaube so in der Mitte des Films oder so, auch so eine komische Sequenz, wo die Lehrerin über einem Haus einfach so eine...
Das ist Josh Brolin, das ist die zweite,
stimmt,
Sequenz,
genau,
so eine Traumsequenz.
Und dann schwebt über einem Haus plötzlich so eine riesengroße, so ein Kalaschnikow-Gewehr, so eine AK-47.
Ja.
Und du fragst dich so, okay, ist das jetzt hier so videospielmäßig? Das ist hier der Hotspot, wo er seine nächste Waffe kriegen kann? So.
Er schläft halt die ganze Zeit im Zimmer von seinem Sohn und im Hintergrund sind halt auch irgendwelche Call of Duty-Plakate und so weiter zu sehen. Plus er scheint ja selber auch so ein bisschen waffennah, meditant irgendwo zu sein. Ja, aber ich habe dazu gestern schon die wildesten Spekulationen gehört, dass es in dem Film eigentlich im Subtext irgendwie um Amokläufe an Schulen und so weiter geht. Und ich versuche das alles schon, alles, was ich da auch gehört habe, versuche ich schon irgendwie so ein bisschen einzubinden und denke mir die ganze Zeit, ja, aber so richtig auf in meinem Kopf geht das alles noch nicht so hundertprozentig.
Ja, das mit den Amokläufen und so, das hatte ich auch gehört, aber komme ich auch nicht so ganz rein. Wir hatten ja gestern auch noch, bevor du zur PV gegangen bist, noch darüber geredet, weil Zach Gregor hat ja auch in sehr, sehr vielen Interviews darüber geredet, dass der Film Magnolia ihn sehr zu diesem Film inspiriert haben soll.
Ja.
Ich habe es nicht so ganz rausgefunden, außer dass ich mir sage, vielleicht halt auch dieses Episodenhafte, dass wir für jede Figur halt so eine kleine Episode haben und am Ende sind die alle miteinander verknüpft. Das ist ja so ein bisschen das, was Magnolia auch ausmacht. Und ich weiß nicht, hast du noch was anderes?
Nee. Ich habe mir im Endeffekt habe ich Magnolia jetzt vor zwei Tagen nochmal geschaut und ich kann dir beipflichten, ich finde genau das ist halt der Punkt. Es geht halt darum, wie sich Dinge gegenseitig beeinflussen irgendwo in der Stadt und das aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen und sich zu denken, wenn der das nicht gemacht hätte, dann hätte diese Person das nicht entdeckt. Und ja, das ist auch Figuren vielleicht ein bisschen ähnlich. Man hat einen Polizisten, der wird in Magnolia von John C. Reilly gespielt, aber so richtig eine Ähnlichkeit haben die jetzt eigentlich auch nicht.
Also, ja, und ich meine so, jetzt du hast halt so einen Episodenfilm, der so wie viele Leute haben das schon gemacht im sehr filmischen viele, so, ja, ne? Ja. So da jetzt gut. Vielleicht hat er auch drei Tage, bevor er das Drehbuch geschrieben hat, Magnolia gesehen.
Genau, es gedacht, ist fair, mit dem zu sagen, wenn das klar, sein Einfluss ne? war.
Ja, also das ist schon, das passt schon, ja. Aber ich finde, es kommt so einfach so in der Art und Weise.
Wenn Zack Cregger nicht Magnolia gesehen hätte, bevor er das Drehbuch dazu geschrieben hätte, hätte ich vor zwei Tagen nicht Magnolia geguckt.
Ist das wow! Crazy.
Ja, verrückt.
Ja, also Magnolia übrigens auch sehr zu empfehlen. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, toll, ne? Also, toller Film. Froschregen. Also.
Froschregen, genau. Ja, das hat hier noch gefehlt.
Damit habe ich gerechnet. Ich habe gerechnet, dass da nachher irgendwie zum Schluss noch irgendwas Waffen, runterkommt. Es regnet Waffen oder Weapons.
ja, also.
Aber der tolle Schauerbilder. Ich finde, das kann man auch noch sagen, ohne jetzt in den Spoilerbereich zu gehen. Aber die Wohnungstür von Alex Haus ist somit das Unheimlichste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Diese Tür, die einfach immer aufgeht, ohne, also so körperlos, ohne dass da jemand dahinter steht. Man sieht auch keine Person.
Also Alex ist der kleine Junge, genau, der Einzige, richtig, der übrig. Ja, stimmt. Ja,
und
ja.
Dann laufen die alle immer in dieses schwarze Loch einfach hinein und sind dann weg. Und dann geht diese Tür wieder zu. Das ist so ein schöner Geisterhaus.
Ich mochte auch diesen Augenblick, wenn die Lehrerin zum ersten Mal zu diesem Haus kommt, checkt sie ja auch, dass die Fenster alle so mit Zeitung zugeklebt sind und dann glotzt sie irgendwo, ist natürlich so ein kleiner Spalt, wo man dann durchguckt. Also er hat auch schon so ein paar schöne Gruselmomente, so ja, durchaus natürlich auch so Jumpscare-mäßig.
Ja, obwohl aber die sich in Grenzen halten.
Ja, genau. So, es ist jetzt nicht so, es geht trotzdem viel so um die Atmosphäre und halt dieses für dich als Zuschauer im Hinterkopf immer dieses so, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Wie hängt denn das jetzt zusammen?
Ach, ich wollte so gern die Auflösung wissen, wirklich. Das hat mich so getrieben, den ganzen Film zu denken. Du kriegst immer nur so einen kleinen Slice eigentlich, so ein Scheibchen irgendwie serviert und denkst, oh, ich will aber den ganzen Braten jetzt sofort mir in den Mund schieben. Ja, und dann schmeckt der doch nicht so gut.
Ja, ich bin, was die Auflösung angeht, auch nicht so ganz happy. Also vor allen Dingen, es wird halt irgendwie so groß aufgebaut und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, so mir fehlt irgendwie was. Weil ich will jetzt nicht, also ich erzähle Stefan das, wenn wir diesen Podcast durchhaben, was ich mir beim ersten Mal, als der erste Teaser kam, schon gedacht habe, weil der erste Teaser bestand ja wirklich nur darin, dass du diese Security-Kamera-Aufnahmen gesehen, wie kleine Kinder so Naruto-mäßig.
Ich dachte, die hätten alle Naruto geschaut und das
durch die Dunkelheit laufen und so. Und am Ende ist das, was ich mir gedacht hatte, dann auch so die Auflösung für den Film gewesen und fand ich ein bisschen, da hatte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft.
Ich glaube, was mich da am meisten stört, ist, dass ich nachher so eine gewisse Beliebigkeit gespürt habe, weil diese Uhrzeit zum Beispiel, der misst man am Anfang so eine unglaublich große Bedeutung bei und zum Schluss kommt raus, Spoiler, ist egal.
Ja, genau. Ja. Ja, und das steht ja auf jedem Poster irgendwie gefüllt drauf. So, ne?
Genau.
So
um 2:17 ist das passiert. Ja. So, oh Gott, was hat's damit auf sich?
Ja, genau, warum 2:17 so? Ja. Ne? Also, also das klingt jetzt, glaube ich, von uns beiden vielleicht ein bisschen zu negativ. Das stimmt, so. Es ist ja trotzdem immer noch ein unterhaltsamer Film. Und wie gesagt, ich habe auch das Finale gerade wegen seiner Absurdität sehr genossen. Und es ist schon auch so ein Film, wo ich mir denke, ja, letztendlich ist er ja an der Tradition wie Barbarian. So, ne? So, du hast diese, du bist dir nie so ganz zu 100% sicher, was erwartet mich denn jetzt mit der nächsten Episode, die kommt. So, und das war ja bei Barbarian so, gerade wenn du diesen harten Cut hattest, wo dann Justin Longs Charakter plötzlich auftaucht, habe ich auch gefragt, hä, und was mit den anderen beiden jetzt so, was ist hier los? Und da hast du hier ja dann auch so, dass Julia Garner dann auf einmal erstmal irgendwie wegfällt, weil wir jetzt bei Josh Brolin sind und solche Geschichten. Das passt, glaube ich, ganz gut. Und wir können jetzt die klassische Floskel raushauen, wer Barbarian mochte, wird Weapons auch mögen.
Ja, was ist wahrscheinlich wahr.
Ich glaube. Obwohl ich habe ja Christophs Kritik gelesen und Christoph hat ja 4,5 Sterne gegeben. Spoiler, finde ich ein bisschen zu viel, aber ist halt seine Meinung. Das Einzige, was ich nicht so ganz verstanden habe, und es ist schade, dass er heute nicht hier ist, weil er wollte eigentlich hier sein, hat aber irgendein mega krasses, wichtiges Meeting, weil die ganze Zeit so von Horror-Hype schreibt in seiner Kritik. Und ja, sie haben schon gut Werbung gemacht, aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass es jetzt so einem Hype gleicht.
Vielleicht passiert das auch so ein bisschen in unserer Bubble einfach, dass wir,
mag auch also, sein,
dass
ja.
wir uns gegenseitig mit den Nachrichten, die wir schreiben und den Nachrichten, die wir aus Amerika bekommen, ja. wo dann immer geschrieben wird, der beste Horrorfilm, bla bla bla, und die Leute sind schreiend aus dem Kino gerannt gefühlt, dass man da selbst dann so ein bisschen da in diesen Hype reingerät,
gut,
obwohl
ich
der
mein,
in Deutschland vielleicht nicht angekommen ist.
Ja gut, obwohl ich meine so auch so Leute aus meinem Bekanntenkreis, die auch so horroraffin sind, so für die ist Zach Gregor einfach nur durch Barbarian ja jetzt auch schon so ein Name, wo man ja dann doch schon schaut, so, oh krass, das jetzt, der kommt jetzt um die Ecke mit seinem neuen Film. Ich muss sagen, ich bin eher gespannt, was er denn demnächst aus Resident Evil machen
wird. Oh, da freue ich mich aber tatsächlich sehr drauf.
Da bin ich gespannt, weil das wäre jetzt der dritte Ansatz.
Ja, und hoffentlich endlich mal ein richtig, also und einer, der mich als Fan der Spiele auch
ja,
so ein bisschen abholt,
ja, ja.
obwohl ich glaube, dass er dafür eigentlich, er wird schon sein eigenes Ding daraus machen, aber ich glaube, dass der mich zumindest stark unterhalten wird.
Ich hoffe, ich finde, was ich halt schwierig finde, ist, dass du hast hier jetzt ja wirklich einen sehr kreativen Kopf, der horrormäßig so, weil er ist ja auch Autor und Regisseur, und da hat er seine beiden Filme hier auch selber geschrieben. Und da habe ich immer so ein bisschen Angst, wenn die denn in so ein Franchise geraten, so, ne? Weil natürlich ist jetzt Resident Evil so ein Ding. Ja, wir hatten die Paul W.S. Anderson Sachen, die kann man mögen, da mag ich auch einige von, aber so insgesamt ist es einfach nie so richtig Resident Evil gewesen.
Ja.
Dann hatten wir ja, das war 2021, diesen Welcome to Raccoon City.
Ja.
Der war ja eine absolute Katastrophe. Da hat er irgendwie versucht, so von den Spielen Teil 1 und Teil 2 irgendwie so in einen Topf zu werfen.
Obwohl ich fairerweise sagen muss, dass die Dialoge teilweise genauso cheesy waren, wie sie in den Spielen sind. Aber das kannst du einfach nicht übertragen. Das hat so scheiße gewirkt.
Und dann, es gab ja noch so eine Netflix-Serie, wenn ich mich nicht täusche, die ich aber auch nicht geguckt habe, weil auch da mir so Hardcore-Fans von Resident Evil gesagt hat, lass es.
Es gibt ein paar Animationsfilme, von denen ich auch eins
da gesehen
habe,
die sind auch
gar nicht so schlecht. Also wenn man ein bisschen Bock darauf hat, dann kann man sich die zumindest angucken.
Aber ja, jetzt ist, das ist Zach Gregors nächstes Projekt, da bin ich auf jeden Fall gespannt.
Ich glaube, dass es gar nicht so scheiße wird, weil Capcom scheinbar keinerlei Restriktionen so an die Filmemacher heranträgt, sonst hätte Paul W.S. Anderson wahrscheinlich das auch nicht bekommen können und Raccoon City wäre auch nicht durchgewunken worden. Das heißt, ich glaube, die werden ihm schon gewisse Freiheiten gestatten.
Das wäre natürlich geil.
Und für so einen Genre-Mix ist er ja gut. Also dann kann er ein bisschen Humor mit reinbringen, dann kann er ein bisschen Soap mit reinbringen irgendwo und ordentlich Grusel trotzdem. Also wenn er das hinbekommt, wenn es jetzt so wird wie Weapons, dann bin ich vollkommen zufrieden und vollkommen fein.
UG, was würdest du denn Weapons geben?
So immer noch Spoiler. Wir müssen es halt spoilerfrei halten. Aber ich sag mal wirklich, da ich mit dem letzten Drittel Probleme hatte, ich finde auch das Finale richtig gelungen. Das ist einfach nochmal ein komplett anderer. Das ist halt so eine Horrorkomödie fast dann schon irgendwo. Ist auch wirklich tolle Sequenzen. Ich gebe, alles in allem gebe ich drei Sterne. Also hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich glaube, in meiner Vorstellung war der Film einfach ein deutlich schönerer, deutlich runder.
Also ich gehe einen halben Stern hoch, 3,5, weil ich trotzdem einfach irgendwie echt so meinen Spaß hatte. Es sind halt nicht so alle Punkte so getroffen, die ich mir vielleicht auch so von dem Film her gewünscht hätte. Aber er macht Spaß. So.
Das ist halt immer das Problem mit so Hype-Dingern beziehungsweise Sachen, wo eine große Werbekampagne gefahren wird.
Und ich glaube, genau das ist halt auch so, ne, weil man dann das auch alles verfolgt und dann siehst du den Trailer und dann siehst du noch, die hatten ja auch, das fand ich ja auch sehr geil, ich hatte jetzt die Bilder gesehen von der Premiere, die die in den USA hatten. Da hatten die ja kein roten Teppich an sich, da haben sie so ein Klassenzimmer aufgebaut und dann standen da halt auch diese kleinen Schultischchen und an jedem dieser Tische lag irgendwie so ein kleines Kind und so zwischendurch setzte sich dann eins davon halt auch auf und war auch noch so creepy geschminkt und so. Also sah schon cool aus. Ich glaube, da hätte ich mich sehr unwohl gefühlt, wenn man da irgendwie so hätte langlaufen müssen, weil das sah schon cool aus. Also sie machen ja schon wirklich was draus. Ja. Ne? Und,
die wussten ganz genau, dass sie da was Großes an der Angel haben. Also ja, die werden ja nicht umsonst dann halt so eine kryptische Werbekampagne auch irgendwo fahren.
Ja, wie gesagt, also ich wünsche es auch dem Film, dass er sein Publikum findet und dass die Leute auch ins Kino gehen dafür, um sowas zu schauen.
Definitiv, ich gucke sowas immer lieber als irgendwie so Stangenware oder den x-ten Teil von irgendwas. Das ist trotzdem kreativ, das ist originell irgendwo. Da hat man Lust, das hat man bisher noch nicht gesehen oder zumindest nicht so.
Ja, genau. Also das finde ich auch so. Es ist auf jeden Fall was sehr Eigenständiges und gerade weil wir ja im Augenblick irgendwie gefühlt immer nur darüber meckern, dass Hollywood keine Ideen mehr hat, dass es immer nur noch Reboot hier, Remake da, Franchise-Scheiß hier und sowas alles. Da sind dann solche Filme wirklich was Schönes. Und ich meine, das Horror-Genre ist da ja vielleicht auch so ein dankbares Ding, so, weil du kannst ja, sag ich mal, verhältnismäßig günstig Sachen einfach mal so austesten. So, ne?
Du kannst dich auch komplett ausleben. Ja. Du hast wenig Begrenzung, irgendwie Beschränkungen. Du weißt, du hast ein erwachsenes Publikum, für das du arbeiten kannst. Es gibt natürlich auch familienfreundlichen Horror oder halt für ein jüngeres Publikum. aber aktuell befindet sich das Horrorgenre, glaube ich, in einem ganz, ganz tollen, an einem ganz tollen Punkt. Ich meine, wir haben Filmemacher wie Ari Aster, wir haben Robert Eggers, wir haben Osgood Perkins. Das ist einfach. Oder jetzt hier die beiden, zu denen wir gleich. Also jetzt
kommen. Boah, da hat er mir meinen Übergang geklaut, Herr Fuchs hier. Genau. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen euch noch einen dritten Film vorstellen. Der startet erst nächste Woche. Aber da der Podcast nächste Woche sich um das Kanu des Manitou drehen wird, kam Stefan heute noch vor der Mittagspause zu mir und meinte, hey, wollen wir nicht auch über den für mich besten Horrorfilm des Jahres sprechen?
Ja.
Nämlich Bring Her Back von Michael und Danny Philippou. Und die dürften einschlägige Horrorfans ja von Talk to Me kennen. Der kam 2021 in die Kinos und das war ja da auch erstmal so, die waren YouTuber und jetzt machen die einen Horrorfilm.
Was erlauben die sich?
Ja, crazy. Und das war ja irgendwie die große Nummer, weil in den USA hatte sich ja auch A24 dann die Vertriebsrechte gesichert, um den Film halt in Umlauf bringen zu können. Und die kommen jetzt halt mit ihrem zweiten Film zurück. Und das finde ich ja sowieso echt immer so eine schwere Sache. Also ich weiß nicht, wie stehst du zu Talk to Me?
Talk to Me wäre toll.
Ja,
also der ist wahnsinnig kompromisslos und gerade für von angehenden Filmemachern erwartet man das nicht. Also wie radikal und erwachsen die aber auch mit ihren Figuren umgehen, das habe ich. Also ich musste einige Male richtig, richtig schwer schlucken.
Und wie gut der auch aussieht. Oh, ne? Weil ich meine, du hörst, das sind zwei YouTuber. Klar, die haben auf ihrem YouTube-Kanal auch sehr viel so filmisch schon gearbeitet und ja auch viele so Sketche mit viel CGI und so gemacht. Ne? Natürlich so einfach, wir haben Lust und Laune am Filme machen. So, ne? Und sind jetzt halt daran, das hier umzusetzen, haben sie ja offensichtlich jetzt eine Welle losgetreten. Ich habe heute erst den Trailer gesehen zu Chris Duckmans Horrorfilm. Chris Duckman, so ein sehr bekannter YouTube-Kritiker aus den USA, hat auch einen, ich glaube, 4-5 Millionen Abonnenten oder so. Und der redet schon auch seit 2-3 Jahren davon oder so, dass er einen eigenen Horrorfilm geschrieben hat. Shelby Oaks.
Ich habe den Trailer gestern gesehen, ja.
Ja, das ist Chris Duckman.
Ja,
und
okay.
Das sieht auf jeden Fall auch sehr toll aus. Und die Philippou-Brüder haben es jetzt halt so ein bisschen losgetreten. Und wie gesagt, nächste Woche kommt Bring Her Back in die Kinos. Und da geht es um zwei Halbgeschwister. Der ältere Bruder ist 17, fast 18. Seine jüngere Halbschwester ist ein junges Mädchen, die schwer sehbehindert ist. Also sie kann quasi nur noch so schemenhaft irgendwie Sachen sehen. Und deren Vater stirbt. Und daraufhin werden sie zu einer Pflegemutter geschickt, großartig gespielt von Sally Hawkins.
Ja, Paddingtons Mutter.
Ja, Paddingtons Mutter oder die Liebhaberin vom Fischmann aus Shape of Water. Und diese Mutter erkennt jetzt, also ist total hingerissen von diesem Mädchen, die sie dann zusätzlich auch noch an ihre eigene Tochter erinnert, die im hauseigenen Pool ertrunken ist. Und es wird sehr, sehr schnell sehr creepy, weil es gibt noch einen kleinen Jungen namens Olli, der auch bei ihr lebt, der gar nichts sagt, der einfach nur so richtig Horrorfilm-Creepy-Kind-typisch irgendwie in der Gegend rumlungert. Und diese Mutter versucht dann halt irgendwie so einen Keil auch zwischen diese beiden Geschwister zu treiben und ist so in so richtiger Kathy Bates Misery-Manier mal super freundlich und dann wieder so total eklig. Und ich habe diesen Film geliebt. Also es ist für mich wirklich, es ist auch wie das, glaube ich, auch wieder dieser Punkt, wie viel Horror ist in Bring Her Back drin.
Ja.
Weil ich finde, der ist für mich mehr so Psychothriller.
Der ist definitiv Psychothriller, der hat aber auch mit den härtesten Horrormoment, glaube ich, des Jahres, den man nur auditiv wahrnimmt. Mhm. Und wenn die Kamera dann drauf geht, dann weiß man warum, aber das, ja, ist, das ist so hart gewesen, was auch in dem Moment in meinem Kopf dann losgegangen ist. Das war noch schlimmer als das, was ich gesehen habe, aber das ist so großartig gemacht. Und ja, natürlich, also Sally Hawkins ist im Endeffekt wirklich die Verkörperung von so einer doppelzüngigen Mutter. Und trotzdem, und das ist das Krasse am Film, ist man zum Schluss, man hasst sie nicht. Man hat irgendwo Verständnis.
Absolut, ja, ja.
Beziehungsweise eine tiefe Traurigkeit, die einen dann überkommt. Und man denkt sich so, wow, wie gut geschrieben ist eigentlich diese Figur? Dass man das ja, wirklich zum Schluss schafft.
Das fand ich auch wahnsinnig spannend. Ich meine, es wird, also auch hier versuchen sie ja so ein bisschen so ein Mysterium daraus zu machen, was sie jetzt fordert, obwohl es eigentlich relativ schnell sehr offensichtlich wird und nur noch nicht so ganz weiß, über welche Wege will sie jetzt dahin kommen, was sie hier eigentlich verfolgt. So, ne? Aber finde ich übrigens auch in diesem Film, wir sind ja viel an diesem Punkt auch angekommen, wo ja darüber geredet wird, es war ja immer so dieses Ding, dass irgendwelche Netflix-Autoren das erzählt haben, ja, ihr müsst so schreiben, dass die Leute, wenn sie an ihrem Handy zu Hause sind, dass sie das trotzdem noch verstehen. Das heißt, irgendeine Person XY muss alles ständig nochmal erklären oder so. Ja. Und gerade Bring Her Back, finde ich, war auf so vielen Ebenen so ein Film, wo ich dachte so, boah, der verkauft mich mal nicht für dumm.
Ja.
Dieser Film nimmt mich als intelligentes Wesen wahr und erklärt mir nicht alles klein. Es gibt ja zum Beispiel zwischen den Geschwistern, die haben ja so eine Art Codewort.
Ja.
Grapefruit, glaube ich.
Genau,
das
war eine Frucht, ja.
Ja. Und wenn einer von denen so das Gefühl hat, okay, du erzählst mir gerade Bullshit, dann sagen sie halt Grapefruit.
Ja.
So, und dann musst du als Gegenüber, okay, jetzt, ich sag dir jetzt die Wahrheit so. Und das, und in jedem anderen, und ich saß da so, vor allem als es dann das zweite Mal vor dieser Pflegemutter aufkam, da dachte ich schon so, ja, oh, jetzt erklären sie bestimmt, was.
Du weißt, du musst mir dann die Wahrheit sagen.
Ja, genau so. Und es passiert einfach nicht. Ja. Und es ist so viel in diesem Film. Und was ich zum Beispiel auch geil fand, war die Art und Weise, wie uns erklärt wird, was Sally Hawkins Charakter da eigentlich vorhat.
Ja.
Nämlich mit irgendwelchen Videotapes, die sie da sonst wo gekauft hat.
Do it yourself.
Ja, genau. Und aber das fand ich irgendwie so geil, so dass mir das halt einfach, das ist so dieses Show, don't tell.
Genau.
Und hier wird es mir einfach gezeigt.
Ja.
Und ich rechne dann eins und eins zusammen und es kommt hoffentlich zwei raus. Und der Film, finde ich, baut das so gut auf. Und dadurch, finde ich, funktionieren diese einzelnen Figuren so unglaublich gut. Vor allen Dingen, weil du mit jedem ja auch so Zeit verbringst, um jeden auch gut nachvollziehen zu können. Und alle in dieser sehr, sehr dysfunktionalen Familie schleppen ja irgendwo so eine dicke Last an Trauer mit sich rum.
Ja.
Fand ich mega. Also sie hat mich so auch körperlich mitgenommen, dieser Film. Fand ich unglaublich gut.
Also seitdem ich den geguckt habe, und das ist jetzt inzwischen, glaube ich, schon also ein ganzes Stück her, weil ich das für die Interviews mit den Filippo-Brüdern dann geschaut habe, ich denke wirklich fast täglich an diesen Film, an irgendeinen kleinen Moment oder so. Und wirklich, also immer wenn ich über meine Top-Filme des Jahres nachdenke, der ploppt sofort irgendwie in meinem Kopf auf. Was ich halt so großartig finde, ist, dass, wie du schon gesagt hast, es wird wenig erklärt. Aber es macht trotzdem alles in diesem Kosmos, ergibt das irgendwo Sinn. Und man schafft es auch für sich selber, dann irgendeine Bedeutung den Sachen zuzumessen, die halt hier passieren. Da kann man jetzt einen guten Vergleich zu Weapons ziehen. Da wird vieles auserklärt irgendwie. Da wird ja halt gesagt, das ist der Grund, warum das passiert ist. Ich glaube, Weapons hätte auch davon gut profitieren können, wenn gewisse Dinge mysteriös geblieben wären, so im Schatten einfach. Und das hat man hier. Es wird halt, also man versteht nachher ungefähr, was passiert, aber du hast zum Beispiel keine Ahnung, was hinter diesen seltsamen VHS-Kassetten steckt, was da für ein seltsamer Kult oder was auch immer, wer da Unheil treibt. Das ist einfach nur unangenehm, weil du weißt, diese Welt existiert auch irgendwo in dieser filmischen Welt. Dieser seltsame Kult, den gibt es. Ist ein Teil davon? Weiß man nicht genau.
Ja, und das ist halt am Ende ist auch so wie so ein Kammerspiel. Ne? Es findet ja fast alles nur in diesem Haus von ihr statt. Und ich glaube, was es denn halt zusätzlich gerade auch in den brutalen Momenten des Films so extrem heftig macht, ist die Tatsache, es geht halt um Kinder. Ne?
Also, genau, auch in Talk to Me übrigens schon Kinder und wie unbarmherzig diese beiden Filmemacher mit Kindern umgehen. Aber da muss man sich mal Behind-the-Scenes-Sachen von denen angucken. Das ist ein riesiges Fest, das da die ganze Zeit veranstalten. Also die können extrem gut mit jungen Schauspielern und da wird gelacht und gescherzt die ganze Zeit. Das
muss aber, glaube ich, auch machen. So,
ich glaube, als halt Ausgleich.
Dabei, was die da teilweise abreißen. Also gerade der Schauspieler, der den kleinen Olli spielt.
Ja.
Also die Nummer mit dem Messer.
Ja. Alles, sein gesamtes Aussehen an sich schon. Das ist so übel. Gruselig.
Also ist auch gut gemacht, so auch genau was so auch vom Make-up her und sowas. Du merkst auch da wieder super viel einfach so praktische Sachen, so, ne? Praktische Effekte, alles einfach so, dass du das Gefühl hast, ja, das, was die Schauspieler da sehen, ist jetzt halt nicht irgendein Tennisball, sondern die haben sich da halt wirklich die Mühe gemacht, da auch mit Puppen und keine Ahnung was, irgendwie so alles auszustaffieren.
Nie im Leben würde ich den Kinderschauspielern den fertigen Film zeigen. Nee,
Gottes Willen. Also da würde ich auch sagen, ja okay, ihr wartet mal gefälligst noch 15 Jahre oder so und dann dürft ihr euch den anschauen, weil der ist schon wirklich, der geht echt an die Materie. Also da war ich wirklich fertig nach.
Genau, es geht auch hier ja weniger um Schock und das zeichnet ja auch irgendwo, also nicht um Jumpscares. Und das zeichnet ja auch so ein bisschen einen guten Horrorfilm aus, sondern dass er dich psychisch irgendwo angreift, dass du halt fertig gemacht wirst und denkst, es gibt kein Entrinnen. Und das hast du in diesem Film halt doppelt, weil du halt Kinder als Hauptfiguren hast und die sind halt in einem Kosmos, aus dem sie nicht rauskommen. Sie sind bei einer Pflegefamilie. Ihnen glaubt keiner, weil diese Person eine gewisse Reputation in der Gesellschaft hat und als gute Person wahrgenommen wird. Und dementsprechend sind sie die Lügner oder es ist der große Bruder der Lügner. Und das ist so hart, diese Ungerechtigkeit, das immer wieder zu erfahren und sich zu denken, er kann seine Schwester auch nicht zurücklassen. Er kann nicht weg. Er muss das irgendwie durchstehen. Das ist so fies.
Ja, und dann halt diese Stimmungsschwankungen in der Figur von Sally Hawkins. Es ist, weil dann zwischendurch hast du das Gefühl, oh krass, also wenn ich jetzt nur diese Sequenz sehen würde, denke ich mir, oh, Happy Family. Es ist zwar, sie haben den Vater, aber hier haben sie jetzt ein Zuhause gefunden. Und dann zack, eine Minute später, nächste Sequenz, alles schon wieder im Eimer und im Arsch. Und was ich bei dem Film auch krass fand, wie konsequent er dann doch ist.
Ja.
Also es gibt ja gerade zum Ende hin so Momente, wo ich dachte so, oh, da könnte jetzt noch dies und das passieren, so in einem anderen Franchise-Film oder so. Wäre dann auch jemand, wo du dachtest, oh, den sehe ich nie wieder. Oder dann ploppt er plötzlich doch wieder auf.
Ja.
hast du hier nicht. Du bist wirklich so bis zur letzten Minute hast du das Gefühl, oh, scheiße, ey, wie geht das? Kann das überhaupt noch in irgendeiner Form gut enden? Oder ist es hier einfach für alle das totale Chaos? Oder was passiert hier gerade? Unglaublich gut.
Ich weiß auch nicht, der nicht das letzte Mal so. Es gibt einen Moment im Film halt im letzten Drittel, der ist schon wirklich ein richtig, richtig krasser Schockmoment.
Ja.
Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so baff war, wie konsequent das durchgezogen worden ist. Auch so, es ist kein heroischer Moment oder irgendwas, sondern es passiert halt einfach. Und das ist toll. Das ist.
Ja, also das ist wirklich so ein Film, kann ich jedem Horrorfan nur wärmstens ans Herz legen. Auch wenn, wie gesagt, nochmal, ja, es sind Horrorelemente drin.
Ja.
Aber theoretisch hättest du diese Horrorelemente auch rausnehmen können.
Ja.
Und der Film würde immer noch gut funktionieren. Es wäre immer noch das gleiche menschliche, psychologische Abfuck-Ding.
Du hättest im Endeffekt sämtliche Gründe, warum sie das macht, rausnehmen können und sagen, die jüngere Tochter, also die neue Ziehtochter, erinnert sie an ihre Tochter. Und
genau,
das würde genauso funktionieren.
Ja, genau, ja.
Und so kriegt es jetzt halt noch einen mystischen Überbau, der auch ganz fantastisch funktioniert.
Absolut, ja.
Aber an sich, das ist halt wirklich ein reiner Psychothriller, der einen ganz schön an den Nieren geht. Ja.
Absolut. Also der hat auch bei Filmstarts, wenn ich das richtig sehe, 4,5 Sterne. Was gibst du?
Ich bin aktuell bei 4, bin aber mit, also so oft wie ich an den denke, ich bin schon Tendenz zu 4,5. Ich werde mir auch definitiv nochmal angucken. Ich bin auch der Meinung, dass beide, also sowohl Weapons als auch Bring Her Back, dass es Filme sind, die durchaus noch reifen können, vielleicht mit einer zweiten Sichtung oder klarer werden, auf jeden Fall davon profitieren. Und ich möchte den eigentlich glaube ich, es geht schon wahrscheinlich 4,5. Der ist schon.
Also ich bin da auch bei 4,5. Das wäre, glaube ich, für mich sogar so ein Film, wenn ich ihn nochmal gucken würde. Vielleicht würde ich ihm dann sogar 5 von 5 geben. Einfach, weil er auch wirklich handwerklich sehr, sehr gut gemacht ist. Auch so die, weil Kreise spielen ja in diesem Film auch eine wichtige Rolle und so die Drohnenaufnahmen und die Kamerabewegung. Also ich fand ihn halt auch einfach so visuell sehr beeindruckend.
In Weapons spielen übrigens Dreiecke eine große Rolle.
Stimmt, ja.
Und ich habe nicht verstanden, warum. Das war auch so ein Ding, dass ich dann dachte zum Schluss, ja Dreiecke, habe ich gesehen, habe ich irgendwie mitbekommen. Aber ich weiß nicht genau, warum.
Jetzt muss noch irgendjemand kommen und den Horrorfilm über Quadrate machen.
Ja, kann sein. Aber es ist ja auf einem PlayStation-Controller hast du oben das Dreieck. Keine Ahnung.
Videospiele sind böse. Merkt irgendwas. Euch das, Kinder.
Ja, aber wirklich nochmal, um das bei Bring Her Back nochmal zu vervollständigen, die Schauspielleistung ist wirklich einfach fantastisch. Sally Hawkins, die normalerweise als so gebrechliche Figur bekannt ist in Filmen, ich weiß nicht, ob ich sie jemals irgendwo habe böse spielen sehen.
Nee,
und ich glaube, das macht einen halt doppelt fertig, weil man normalerweise mit dieser Schauspielerin vertraut ist, als eine fürsorgliche Person irgendwo, eine, die Liebe ausstrahlt. Mhm. Und jetzt rammt sie dir so eiskalt den Dolch in den Rücken und die Kinderschauspieler.
Die Kinder, durch die Bank.
Wie sie die bekommen haben, wie sie an die rangekommen sind, keine Ahnung. Aber das haben sie bei Talk to Me auch schon fantastisch gemacht.
Ja, das haben die. Ich glaube aber, ich meine, sind ja selber noch junge Filmemacher und die haben ja auch schon sehr früh angefangen. Und ich glaube, das macht wahrscheinlich auch nochmal mehr mit dir, dass du dann auch besser, wenn du solche filmischen Sachen umsetzt, dass du dich mehr noch in das Kind vielleicht auch reinversetzen kannst, dass das jetzt spielen soll. Und du hast ja selber gesagt, dass die da eigentlich die ganze Zeit Party an diesem Set machen, damit halt diese Kids nicht das frage ich mich sowieso immer, ey, wie muss das sein, so wenn du als Kind, da machst du jetzt bei so einem Film mit, auch bei Weapons. Ich meine, der kleine Junge, der da übrig, der spielt ja auch fantastisch.
Ja.
Und der hat da dann auch ständig so eine super creepy Sequenzen da mit seinen Eltern dann auch und so. Also, wo ich echt denke, so, boah, haben die da psychologische Betreuer am Set, damit das Kind irgendwie drüber reden kann oder also.
Ich musste übrigens bei der Suppenszene musste ich sehr lachen, wie viel er auf dem Suppenlöffel drauf hat und das versucht hat.
Ja, gut. Und komm hier, Watsch.
Guten Appetit.
Friss das jetzt. Nee, aber da bin ich immer, weil ich meine, Kinder in Horrorfilmen können auch super nervig sein. So, ne?
Ja.
Aber das sind jetzt so zwei Beispiele, wo ich mir sage, perfektes Casting, auch was gerade die jungen Darsteller angeht.
Übrigens auch zwei Beispiele, wo die Regisseure, auch das Drehbuch übernommen haben. Und das stimmt, ist, ja. Das ist wahnsinnig, ja. Keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt auch so eine Welle. Ich meine, Ari Aster macht das ja beispielsweise auch. Robert Eggers auch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also so eine,
ich glaube,
so,
ja.
Ja, eine ganze Riege.
Ja, du, ne? Vielleicht ist es auch einfach so, dass, weil du gerade so viele kreative Köpfe hast, die dann auch einfach sagen, okay, ich will das alles irgendwie.
Ich will meine Vision umsetzen.
Ja, genau so. Und, das, ne? Das, und um auf diesen Chris Duckman zurückzukommen, ja. Der hat ja auch jetzt für dieses Shelby Oaks, also auch Drehbuchautor und Regisseur, auch erstmalig Regie dann sowas. Ne? Also wie gesagt, der hat wirklich nur hier seinen YouTube-Channel eigentlich und macht da wirklich nur das, was wir machen, über Filme reden. Und hat jetzt dann sich halt auch irgendwie hingesetzt und da sein eigenes Ding mal draus gemacht.
Wann drehen wir unseren ersten Horrorfilm?
Ja, wir müssen uns noch hinsetzen und Drehbuch schreiben.
Okay.
Jetzt dann den Film über das Parallelogramm. Ich ist möchte das, einen ja. Film, in dem ein Parallelogramm eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt.
Ist das Arbeitszeit? Wird das hier abgerechnet?
Ich glaube, das müssen wir ja schon in unserer Freizeit machen. Das, weil ansonsten, wenn wir es in der Arbeitszeit machen und wir damit erfolgreich werden, müssen wir noch was abgeben.
Filmstarts präsentiert.
Produziert von. Ja, gut. Damit sind wir, glaube ich, durch. Ihr seht, Horrorfans kommen komischerweise jetzt im Sommer wirklich voll auf ihre Kosten. Und lasst euch nicht vom, gut, das Wetter ist im Augenblick gerade nicht so schön. Da
kalten, dunklen Jahreszeit geht ins Kino. Genau.
Deswegen die Halloween-Ausgabe im August. Stefan, vielen Dank.
Sehr gerne.
Hat mich sehr gefreut, dass wir auch mal solo hier, guck mal, die Stunde voll gequatscht haben. Ja, wunderbar.
Voll kuschelig.
Und ja, vielen Dank natürlich an euch da draußen. Wie gesagt, gruselige Airbnb-Stories schickt sie uns an leinwandliebert@filmstarts.de. Und ansonsten, wie gesagt, nächste Woche reden wir dann über die Rückkehr vom Bully.
Toll. Toll.
Und das Kanu des Manitou, die Fortsetzung, die 24 Jahre lang hat auf sich warten lassen. Und dann werden wir herausfinden, geht das noch? Kann man darüber noch lachen? Weil ich muss sagen, ich habe jetzt den Schuh des Manitou nochmal geguckt. Den habe ich ja früher geliebt.
Ja.
Jetzt.
Ich habe den erst vor ein paar Tagen nochmal geguckt.
Und?
Ich fand den tatsächlich erstaunlich solide. Also er hat Spaß gemacht. Der ist handwerklich richtig gut gemacht.
Handwerklich sehr fantastisch, ja, ja.
Ich finde, viele Witze funktionieren heute noch. Es gibt so ein paar, da wird man dann so ein bisschen, ja, Frauen am Steuer. Ich finde es ja auch so, ja, okay. Es gibt ein paar Sachen, die in die Jahre gekommen sind, aber Sky Dumont immer noch einer der fantastischsten Filmbösewichte aller Zeiten, finde ich. Das ist absolut großartig. Sein Werbesong, den er performt, super. Ja. Ich sag dir mal, guck mal Traumschiff Surprise One. Periode 1 heißt der,
glaube ich. Ja, ja.
Der ist schlecht gealtert.
Ja, gut.
Der ist richtig unangenehm. Den habe ich damals schon 1,5 Sterne nur
gut,
gegeben.
Ich fand den aber auch damals schon nicht so doll. Also Schuh des Manitou mochte ich wirklich sehr. Jetzt, wie gesagt, also ja, handwerklich kann man da echt nicht meckern. Das ist schon wirklich fantastisch, was Bulli da auf die Beine gestellt hat. So häufig hat mich der Humor einfach nicht mehr gekriegt, so, keine Ahnung, wenn dann der Witz ist so, Ranger, denk immer daran, drinnen hier ist die, denn es tut ihm weh. Okay, Stefan lacht, gut.
Ich hab's ja gesehen, ich kenne ja die Szene gerade. Er sagt, davor sagt nämlich Ranger irgendwie, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her und das ist die Antwort da drauf und denkst du, ja, okay, what the fuck?
Ja, genau.
Geht schon noch manchmal.
Ja. Gut, ja, darüber reden wir dann sehr, sehr ausführlich nächste Woche. Das war's jetzt erstmal vor uns. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.